präsentiert von Oberstdorf, deiner Urlaubsdestination im Allgäu.
Anscheinend im Weltcup-Zirkus Skilanglauf ist es noch nicht angekommen, das, was wir mit 10, 11 Jahren gelernt haben.
Wenn nur 30 Leute hinter einem kommen, ich glaube, dann muss man sich jetzt nicht unbedingt an der Stelle bekämpfen. Der Schritt, also eigentlich ganz einfach erklärt, der Stoff zwischen den Füßen.
Mit Füßen meint er Beine, für alle, die nicht aus Oberstdorf kommen.
Achso, Beine. Beine, ja.
Klassiker. Ja.
Ich habe gewartet. Oh, ich habe das ganze Wochenende drauf gewartet und du hast es halt wieder nicht gemacht.
Ich habe es jetzt zum dritten Mal versprochen und noch nicht gemacht. Oh. Nächstes Jahr liefere ich.
Ja, ja.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu She Happens. An meiner Seite heute nicht nur Moritz Batscheider und Corinna Horn, sondern auch direkt neben mir Julian Schmid.
Servus.
Wir sind zurück aus Ruka. Jetzt nehmen wir hier zusammen bei mir einen Oberstdorf auf. Und wir haben beide, es ist noch alles ganz. Unsere Körperteile sind alle nicht eingefroren. Wir haben uns gut geschützt am Sonntag, weil so kalt war es dann doch wieder nicht. Ich weiß nicht, wie die Schweden, ob die mit der Kälte nicht so klarkommen, aber also uns geht's auf jeden Fall gut und wir sind ohne Eingefrorenes zurückgekommen.
Das ist schon mal sehr gut. Das müssen wir vielleicht gleich nochmal erklären für alle, die das nicht mitbekommen haben. Aber Finzi und Juli, damit können wir vielleicht gleich schon mal eine große Frage der Bild-Zeitung beantworten. Es droht uns also kein Frostpenis.
Ja, man kann damit einfachen und guten Maßnahmen gegensteuern. Also früher hat es immer geheißen, wenn es ganz kalt ist beim Langlaufrennen, dass man irgendwie Klopapier oder Zeitung verwenden soll, dass es nicht so kalt ist und dass ja die Edelteile auch geschützt bleiben. Aber anscheinend im Weltcup-Zirkus Skilanglauf ist es noch nicht angekommen. Das, was wir mit 10, 11 Jahren gelernt haben.
So Team Nordische Kombination hatte, glaube ich, keiner einen Froschpenis, soweit wir wissen.
Ja. Habt ihr diese Schlagzeile nach dem 20-Kilometer-Langlaufrennen eigentlich am Sonntag, habt ihr das da noch in Ruka mitbekommen oder habt ihr das auch erst gestern gelesen?
Nee, das haben wir eigentlich ziemlich unmittelbar danach mitbekommen, weil das ging eigentlich so durch alle WhatsApp-Gruppen auch bei uns so im Freundeskreis. Also es war jetzt nicht so, dass das jetzt im Langlauflager speziell die Runde gemacht hat, sondern die Schlagzeile, die kam natürlich auch einfach gut an.
Also wir müssen vielleicht nochmal kurz erklären. Das ist noch dazu ironischerweise ja ein Skandinavier. Der schwedische Langläufer Kalle Halfvarsson hat berichtet, ihm sei der Penis eingefroren beim Langlaufrennen. Und dann frage ich mich jetzt aber doch, Finzi, weil du hast, so viel können wir vielleicht liegen, in unsere Gruppe geschrieben, weiß ja nicht, so kalt war es gar nicht. Juli, würdest du dem zustimmen, dass es gar nicht so kalt war, dass einem jetzt unbedingt der Penis wegfrieren muss?
Ja, es war schon auf jeden Fall sehr frostig, aber ich glaube, ich kann mich erinnern, wir hatten vor 2 Jahren auf jeden Fall in Kuhsamo auch ein Rennen, wo es nur ja, ein paar Grad kälter war. Und in Peking war es auch bei Olympia, also da war es auch sehr extrem und zudem gibt es ja jetzt ganz gute Unterbekleidung, da kann man das einfrieren, ein bisschen verhindern.
Und man muss ja auch noch dazu sagen, die Langläufer haben ja von Haus aus schon ein bisschen mehr an ihrem Körper dran. Die müssten eigentlich schon mit einer besseren Körperwärme ausgestattet sein, wie wir Kombinierer. Aber vielleicht packen wir uns deswegen auch schon immer ein bisschen dicker ein und verhindern das vielleicht so.
Na, und man muss natürlich sagen, die waren natürlich auch also in dem Rennen doppelt so lang unterwegs wie ihr.
Ja, das ist richtig. Ich denke, wenn wir da nochmal, wir sind ja nach 10 dann, oder nach knapp 25 Minuten war ja unser Rennen vorbei. Das ist natürlich dann schon nochmal was anderes, wenn man da dann 50 Minuten läuft, dann ja, wird es, glaube ich, schon nochmal ein bisschen frostiger.
Die härteste war eh Jessica Diggins, die nach ihrem Stockbruch ihren Handschuh noch mit verloren hat. Und bei wie kalt war es? Minus 18, minus 19 Grad?
Ja, sowas. Und
dann noch auf Platz 2 ins Ziel gelaufen ist.
Ja, das war eigentlich so ein perfektes amerikanisches Drama, haben wir uns gedacht. Weil, also, ich weiß nicht, wer das alles mitbekommen hat, man kann es, glaube Es gibt schon ein ganz gutes Video von ihrer Schlussrunde. Sie hat beim, so wie es ich verstanden habe, hat sie sich ihren Stock abgerissen und hat dann den Stock beim Wegschmeißen, hat sie ihren Handschuh mit abgegeben und hatte dann keinen Handschuh mehr an und das bei der Kälte. Und dann kam es noch dazu, es war in der letzten Runde, es ging dann eh schon heiß her und dann hat ihr Betreuer, wollte ihr einen Stock geben und hat ihn aus Versehen Vollgas in ihr Gesicht gerammt. Also, und dann ist noch ihre Lippe aufgeplatzt, dann hat sie so ein Blut überall Blut in ihrem Gesicht gehabt, hatte keinen Handschuh an und einen viel zu langen Stock eigentlich oder einen falschen Stock, Ersatzstock und ist dann so noch zum zweiten Platz gesprintet. Also es war schon so richtig Jesse Diggins-like. Die kann einfach sich extrem quälen und ja, war ziemlich viel Drama, würde ich sagen.
Ich würde sagen, Jessica Diggins war an diesem Wochenende mehr Bastian Schweinsteiger, der an diesem Wochenende auch einen großen Auftritt hatte bei Wetten, dass.
Ja, das habe ich verpasst. Ich glaube, von uns hat da jetzt niemand so viel mitbekommen.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das führt vielleicht auch ein bisschen zu weit in andere Richtungen nochmal. Aber das war brutal auf jeden Fall. Gerade wie du es jetzt nochmal aufgedröselt hast, da denkst du dir, also was soll denn noch alles auf dem letzten Kilometer ja im Endeffekt passieren?
Ja, sie hat die Aggression dann, glaube ich, auf jeden Fall gut in Energie umgewandelt, weil der Sprint war dann echt noch Chapeau, das war schon echt krass, was sie da noch abgerissen hat. Und ja, wenn man so das Bild im Kopf hat oder wenn man das sieht, wie sie im Ziel gelegen ist, nur ein Handschuh an, Blut im Gesicht, also ja, das war schon bei der Kälte, das war schon was ganz Außergewöhnliches. Ich glaube, das wird sie wahrscheinlich nie vergessen. Und ja, ich glaube, so viel spektakulärere Zielankünfte hat es jetzt auch noch nicht gegeben im Langlauf.
Sehr guter Punkt. Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen hin und her. Langlauf, Doku, Langlauf. Vielleicht müssen wir dieses Ruka Nordic Opening nochmal von vorne, aufrollen. Und zwar vielleicht gleich mit euch am Freitag. Und das ist vielleicht ein bisschen ein Thema, ein neues Format direkt, das Compact Race. Wie habt ihr denn den Freitag so erlebt? Sei dazu gesagt, ein norwegischer Dreifachsieg, Johannes Rizek, bester Deutscher auf Platz 4. Und es war Action, es war richtig Action auf der Strecke. Wie war es da drin zu sein?
Ja, es war ja zum ersten Mal, der Finzi und ich hatten leider nicht so einen guten Sprung. Wir sind relativ weit hinten gestartet. Glaube, bei uns war dennoch der Abstand nach vorne ja dann trotzdem eben nur durch das, dass die Platzierungen ja ausgesprungen sind bei 1:10 und ich glaube, Finzi bei 1:20. Also wir waren eigentlich nicht so weit weg und ja, ich glaube, da hat das Format dann eigentlich gleich mal gut gegriffen. Es war alles sehr kompakt. Vorne war eigentlich bis zur letzten Runde oder von Anfang bis zum Ende eigentlich immer ja viele taktische Spielchen, aber es waren auch viele Nationen vorne mit dabei. Und ich denke, es war auch wieder ein cooler Zielsprint dann nach vorne. Und ich denke, man hat auch gesehen, dass, das war mit Startnummer, bis 15 sowas, auf jeden Fall da auch noch vielleicht nur um einen Sieg mitkämpfen könnte. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Wir hatten zum Beispiel auch einen Amerikaner, den Stephen Schumann, bei uns in der Gruppe, wo er auch sein bestes Weltcup-Ergebnis dort gemacht hat. Also ich war eigentlich sehr positiv überrascht eigentlich von dem Compact Race. Speziell, weil man es natürlich auf der Schanze, denke ich, auch einfach gut einsetzen kann, weil man sonst ja gesehen hat, am Samstag waren dann die Abstände schon eben wieder enorm.
Ja, genau, vor allem genau auf so einer Schanze macht das natürlich Sinn. Da waren die letzten Jahre immer solche Riesenabstände und jetzt am Samstag auch wieder. Da kann man das einfach ein bisschen verhindern, dass jetzt das Rennen spannender wird. Klar, ich glaube, nicht auf jeder Schanze macht so viel Sinn, aber jetzt wie hier ist es eine super Möglichkeit und speziell, wenn man jetzt dran denkt, perspektivisch, vielleicht machen wir doch mal ein Skifliegen, dann wäre das natürlich ein gutes Mittel, um die Abstände dementsprechend so klein zu halten, dass es auch ein spannendes Rennen gibt. Und ja, wie der Juli schon gesagt hat, ist einfach Action, wie du auch gesagt hast. Also es ist genau das, was die Kombination eigentlich ausmacht, das Mann gegen Mann auf der Strecke. Natürlich, für einen Superspringer ist das nicht optimal oder da wird halt der Abstand einfach limitiert. Aber man muss halt auch sagen, am Sonntag haben wir zum Beispiel einen Massenstart gemacht auf einer Schanze in Kuusamo mit einer Laufstrecke, wo sich jetzt nicht so viel tut von den Abständen her. Das war dann mehr oder weniger ein reiner Skisprung-Wettkampf. Deswegen hat sich das dann gut ausgeglichen an dem Wochenende, fand ich.
für alle, die jetzt noch da sitzen, so, okay, Compact Race, was machen die da genau? Vielleicht einmal in aller Kürze, was bedeutet Compact Race?
Ja, es werden eigentlich einfach nur die Platzierungen quasi ausgesprungen und der größte Rückstand, was man haben kann, ist 1:30. Okay. Und man springt quasi keine Zeiten aus, die dann nach Punkten quasi bewertet werden, sondern man springt einfach wirklich nur die Platzierungen aus und jede Platzierung wurde halt einen Zeitrückstand schon von vornherein quasi zugeordnet und dadurch kriegt man natürlich das Feld eben sehr kompakt zusammen und dadurch entstehen dann oder sollen dann eben die spannenden Rennen, die jetzt bei uns entstehen.
Es gab ja ein paar Athleten, die sich vor dem Format beschwert haben, die gesagt haben, das ist doch nicht ganz so fair. Auch Jarl Magnus Rieber hat gesagt, das ist ein Format, das ihm so ein bisschen seine Stärke im Springen wegnimmt. Er glaubt halt, er ist halt der Meinung, dass am Ende in der Kombination immer der gewinnen sollte, der halt der beste Skispringer und der beste Langläufer ist. Aber man muss natürlich auch sagen, mit diesem Compact Race, wie ihr vorhin gesagt habt, wird natürlich auch der Massenstart ein bisschen aufgehoben. Es wird auch diesen Winter zum ersten Mal eine kleine Kristallkugel im Compact Race vergeben. Und Mario Stecher, der ÖSV-Sportdirektor, hat gesagt, für ihn ist das die Zukunft in der nordischen Kombination. Wie seht ihr das?
Ich glaube, dass man es schon, man kann jetzt nicht jedes Rennen so machen. Da bin ich auch überzeugt davon. Ne? Der Rieber hat in dem Punkt schon recht, dass er sagt, der beste nordische Kombinierer wird dann auch über einen Gundersen 10 Kilometer, wie unser klassisches Format ist. Das ist für mich auch das Format, was unseren Sport ausmacht, wo am besten das zusammenpasst. Und der beste nordische Kombinierer wird aber halt auch nicht in Kuusamo gekürt, weil da ist das Skispringen halt sehr sprung, oder da sind die Wettkämpfe sehr sprunglastig. Also ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, eben so großen Chancen einfach da ein bisschen mehr Spannung zum Verleihen. Und ja, wie gesagt, das sind ja dreimal dieses Jahr. Das ist jetzt nicht so, dass jeder Weltcup so durchgeführt wird. Und es bringt ein bisschen Abwechslung rein. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall Potenzial hat. Aber die Zukunft sehe ich trotzdem immer noch bei unserem Standard-Einzel.
Wie war so, Juli, der Mix für euch? Weil ihr hattet ja jetzt ich glaube auch in euren beiden Karrieren zum ersten Mal auf Weltcup-Niveau so ein richtiges Langläufer- oder Biathleten-Wochenende quasi mit drei unterschiedlichen Formaten an einem Wochenende. Wie war der Mix?
Ja, also das hat eigentlich gut geklappt. Also das Compact Race war eigentlich da gleich mal ein guter Starter. Der war gleich mal schön hart für uns auf jeden Fall. Ich bin eigentlich schon Fan, muss ich sagen, von so Dreierwochenenden, auch mit jetzt drei verschiedenen Formaten. Hab mir jetzt nicht so viel ausgemacht. Klar, das Compact Race hat richtig Spaß gemacht. Aber klar, bei dem Gundersen 10 Kilometer waren wir dann relativ allein unterwegs. Und ja, der Massenstart auf der Schanze ist halt relativ, schwierig zu bewerten. Speziell, wenn dann natürlich einer auch nur so in Topform ist.
Ist das Compact Race immer 7,5 Kilometer?
Ja, ist erstmal so geplant.
Und wo sind die nächsten beiden Rennen?
Das ist zu 100% sicher sind wir uns noch nicht, aber geplant ist noch eins in Ramsau und eins in Oberstdorf.
In Ramsau wärst du aber auch einfach mit dem guten alten Gundersen fein.
Ja, genau. Aber ja, das Compact kommt mir wahrscheinlich doch noch mehr entgegen.
In Ramsau haben wir schon gesagt, da ist vermutlich der Abstand mit Compact größer als wie ohne.
Ja. Ja. Genau, und man muss das hat ja davor unsere Sportart auch schon ausgemacht, dass wir eben diese unterschiedlichen Wochenenden durch die verschiedenen Schanzen und verschiedenen Laufstrecken. Wir haben zwar oft das gleiche Format gehabt, aber das war ja nie gleich, weil in Kuusamo ist es sprunglastig, in Ramsau ist es vielleicht ein bisschen lauflastiger. Und so wechselt es durch die Orte, wechselt es einfach ab von den Stärken und Schwächen der einzelnen Athleten. Und ich glaube, jetzt auf den Rieber bezogen, es wird keinen Ort geben, wo man ihn er wird einfach, wenn er seine Leistung bringt, wird er gewinnen. Aber das kann man ja auch akzeptieren. Ich glaube, das ist einfach ein Ausnahmekönner. Und ich glaube, das kann jetzt auch nicht, der spricht jetzt nicht für die ganze Kombination und er als Sportler ist jetzt auch nicht der typische Kombinierer, der vielleicht seine Stärken und Schwächen hat.
Also er soll sich mal nicht beschweren.
Ja, ich glaube, zumal man sagen muss, eigentlich bei fast allen drei Formaten waren die ersten sechs, glaube ich, immer relativ ähnlich. Und es ist halt nun mal schön, wenn man halt viele Leute, sage ich jetzt mal, eine Chance haben, natürlich auf dem Zielsprint und ihn natürlich auch herausfordern können. Und ich denke, das ist, ja, wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben, eigentlich genau das, was ja jeder Zuschauer dann haben will, dass es halt auch mal eng wird und ja, dass es wirklich halt auf den letzten 100 Metern um einen Sieg geht.
Ja, und das ist ja genau unsere Stärke und das verliert man halt beim Massenstart komplett. Ich glaube, letzte Saison habe ich so oft über den Massenstart herzogen. Kann man sich einfach ein paar alte Folgen anhören, dann werdet ihr erfahren, wie ich dazu stehe. Aber ja, ich glaube, das ist schon mal ein guter Ausgleich dafür. Und ich denke, man sieht auch, dass einfach andere Athleten dann vielleicht auch mal vorkommen können, die kleineren Nationen, die vielleicht doch einen guten Läufer dabei haben. Jetzt ein Beispiel, Alessandro Pittin, der ist jetzt leider verletzt, aber der war in den letzten Jahren oder ja, vielleicht ist schon 3-4 Jahre her, war der und noch länger, da war der Ausnahmeläufer. Und ich denke, mit 1,5 Minuten Rückstand auf einer schweren Runde, dann kämpft er auch wieder ums Podest. Und das sind einfach, da hat man dann vielleicht wieder einen Italiener weiter vorne. Und ich glaube, genau über solche Maßnahmen kriegt man dann auch wieder mehr Leute vor, weil Skispringen ist einfach eine Sportart, die ist enorm schwierig für eine kleine Nation, da den Rückstand aufzuholen. Man sieht es ja im Spezialsprungbereich. Klar, der Zograwski ab und zu mal, aber sonst sind es immer die gleichen, wo vorne sind die gleichen Nationen, weil sie am meisten Geld haben, am meisten Know-how und das wird man nicht durch ein Jahr irgendwie aufholen können.
Es gibt ja nun auch Überlegungen, dass man dieses Compact Race von einer Skiflugschanze durchführt. Glaubt ihr, das wird vielleicht nächsten Winter schon passieren oder ist das eher unwahrscheinlich?
Ja, also wir hoffen es, glaube ich, natürlich schon. Ich denke, es ist auf jeden Fall speziell für den Zuschauer halt auch nochmal sehr attraktiv, wenn man hört, dass ein Skiflug-Weltcup natürlich stattfindet. Man muss natürlich sich dann auch Gedanken machen, natürlich, was vor Ort natürlich zur Verfügung stehen. Ich denke, es wird nur stattfinden, wenn man es, denke ich, mit einem Skisprung-Weltcup mit anschließt, weil einfach sonst die Kosten, denke ich, für den Veranstalter zu groß wären. Aber ja, sowohl die Norweger als auch wir waren ja eigentlich beim Fliegen die letzten 2 Jahre, die Finnen auch schon, die Franzosen auch schon. Also es waren jetzt schon einige auf der Skiflugschanze und ich denke, also jetzt rein, sage ich jetzt mal, von der Sicherheit her ist kein Problem. Ich denke, da würden für eigentlich ja der Großteil der Kombinierer auch runterkommen. Aber klar, da muss man dann natürlich auch über das Compact-Format natürlich nachdenken, um natürlich eben die Abstände jetzt nicht zu groß werden zu lassen.
Aber das wäre natürlich ein Oberstoff geil, oder? Mit der Runde?
Ja, klar, es war ja auch schon mal angedacht. Das Problem, also Oberstdorf würde es gern machen, das Problem sind da einfach die Kosten noch, weil die Schanze zu präparieren, die Skiflugschanze, das ist nochmal ein ganz anderer Aufwand. Es ist einfach ja fast doppelt so groß und sie wird nicht zum Trainingsbetrieb genutzt. Deswegen sind das einfach sehr hohe Kosten und ich glaube, unsere Weltcups sind jetzt nicht so, dass da so viel Geld übrig bleibt, dass man das jetzt auch machen könnte. Ich glaube, da müsste man einfach noch eine Möglichkeit finden, wie man da den Veranstaltern unter die Arme greifen kann. Oder wie der Juli halt sagt, gleich an einen Skisprung-Wochenende hinhängen, wo die Schanze steht. Ich glaube, das ist die einfachste Lösung.
Wenn wir nochmal jetzt auf Ruka schauen, und jetzt haben wir schon oft über den Reber gesprochen, hat er auch einen Wahnsinnssprung rausgehauen, 153,5 Meter. Bei gerade mal 2 Luken mehr als die Spezialspringer. Aber das ist ja nun auch keine Überraschung, was der da abliefert. Wie schaut ihr jetzt aber sonst auf die Konkurrenz, nachdem man jetzt zum ersten Mal alle in Action gesehen hat? Gibt es irgendwelche Überraschungen für euch, Juli?
Jetzt richtig Überraschungen würde ich jetzt nicht sagen. Also klar, die Österreicher waren geschlossen stark im Springen, speziell auch die 2 Retteneggers. Ein Lampater, wo sich, glaube ich, auch nochmal eigentlich vom Rest des Feldes so ein bisschen abgesetzt hat. Also ja, ich habe schon gedacht eigentlich, dass einige auf jeden Fall sehr, sehr gut springen. Natürlich, wo ich auf jeden Fall auch geschaut habe, war natürlich beim Ero Hirvonen zum Beispiel, der auch einen richtig guten Wettkampf gemacht hat. Der hat eigentlich meistens auch dann immer so ein paar Probleme eigentlich nur, speziell auf der Schanze, aber hat da auch einen richtig, richtig guten Sprung gemacht. Und die waren dann auch auf jeden Fall mit vorne und ja, also wie gesagt, die Österreicher habe ich eigentlich schon so stark erwartet. Die Finnen natürlich auch. Und sonst ja die üblichen Verdächtigen. Graber ist auch wieder extrem gut gesprungen. Oftebrö hat es in einem Sprung auch zeigen können, dass es wieder sehr gut zusammenbringt. Also es waren eigentlich schon wieder die üblichen Verdächtigen eigentlich vorne.
Ja, genau so sehe ich es auch. Österreich sehr gut gesprungen. Die haben ein bisschen vielleicht Probleme mit dem Material gehabt. Deswegen kam da vielleicht auch nicht noch mehr raus. Und dann Norwegen fand ich erstaunlich. Ein Jürgen Graback, der ja schon auch eher ein guter Läufer ist, der wirklich extrem gut gesprungen ist und auch konstant. Der hatte die letzten Jahre eigentlich immer so im Wettkampf dann mal einen guten Sprung und dann hat es natürlich für ganz vorne gereicht, aber so konstant war er noch nie.
Nur bei Olympia.
Ja, genau. Das kann man sagen, ja. Aber da hat das auch nicht gerade übers Springen geregelt und jetzt war er wirklich im Springen enorm stark. Das war, fand ich schon erstaunlich. Und ja, ich glaube, man hat schon auf der Loipe ja ein bisschen gesehen, dass das Flurverbot auch bei der Kälte nicht auch eine Rolle spielt. Wir hatten, glaube ich, echt gutes Material. Die Norweger hatten auch super Material. Aber man hat schon gesehen bei manchen Nationen, dass vielleicht schon ein bisschen größere Unterschiede jetzt wieder sind. Und klar, zum Beispiel jemand wie ein Eero Hirvonen ist vielleicht dieses Jahr auch wieder so in der Schlagdistanz, dass er vielleicht mal aus Podest kommen kann. Das wäre natürlich auch was cool ist, wenn da Finnland wieder mit kämpfen kann ums Podest. Und sonst, die Franzosen haben ein bisschen enttäuscht. Die waren in den vergangenen Jahren in Kusamo immer stark. Das war eigentlich ihre Chance, aber das hat irgendwie noch nicht so funktioniert, wie so auch immer.
Ja, und die Japaner waren jetzt eher, glaube ich, hinter ihrem vor allem Sprungniveau. Ich glaube, der Ryota hatte Probleme, speziell auf der Schanze. Er hat, glaube ich, ein oder zwei gute dann gehabt, aber der ist eigentlich für mich schon so einer, wo eigentlich auch in der Liga eigentlich vom Rieber oder so in die Richtung auf jeden Fall mitspringen kann. Oder Yoshito, Akito. Ich glaube, die können auf jeden Fall ein Stück besser noch springen.
Ja, definitiv.
Juli, ich habe nur im Fernsehen gesehen, du hast am Sonntag nach dem Massenstartrennen noch ziemlich lang mit dem Rieber gesprochen. Da hat man nur so einen kleinen Ausschnitt gesehen. Um was ging's denn da?
Ja, das war in der letzten Runde. Kurz vor dem letzten Anstieg kamen wir aus der Abfahrt raus und dort waren wir ziemlich schnell. Er war quasi hinter uns, dann ist eine Lücke zugegangen und dann habe ich nur gemerkt, wie mir jemand hinten über den Ski drüber fährt und mir einen Rempler mitgibt. Und ja, dann war ich nicht ganz so erfreut darüber und habe halt dann im Ziel zu ihm gesagt, dass es ja jetzt nicht so schlau ist oder dass es ja immer mal wieder sowas vorkommt und dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn man da mit 50, 60, sage ich jetzt mal, beim Massenstart da hochfährt oder runter fährt, sagen wir so. Und wenn nur 30 Leute hinter einem kommen, ich glaube, dann muss man sich jetzt nicht unbedingt an der Stelle bekämpfen. Auch nicht in einem Massenstartwettkampf, wo man eigentlich weiß, dass oder er wissen sollte, dass es für ihn eigentlich normalerweise reichen sollte, wenn er da als Erster mit hochgeht. Aber ja, schlussendlich war es halt ein Ding im Rennen, aber es ist halt, ja, ich fand es halt unnötig und das habe ich ihm dann halt einfach im Ziel gesagt.
Wie hat er da reagiert? Also einfach nur, wir versuchen ja immer so häppchenweise ein bisschen was über dieses Phänomen zu lernen. Man hört den ja nicht, man sieht nur das auf der Strecke.
Ja, nee, er hat sich...
Nimmt er sowas an oder sagt er so, nee, verpiss dich? Entschuldigung, aber...
Nee, er hat sich schon angehört, also er hat sich auch entschuldigt oder hat, glaube ich, dann schon eingesehen, aber ich war in dem Moment halt auch ziemlich sauer. Und ja, er hat dann schon gut reagiert, also, aber man muss es ihm natürlich schon sagen, also... Nicht früher oder später, wenn es da halt eins zerlegt oder so, oder ich glaube, seine Schulter war angeblich auch nicht ganz gut, sagen wir so. Und wenn es uns dann natürlich schmeißt mit 50, 60, dann kann es auch mal sein, dass das dann mehr kaputt ist und da habe ich halt auch einfach wenig Lust drauf und er glaube auch. Und das habe ich ihm dann halt nochmal zu verstehen gegeben.
Aber das ist doch eh eine wilde Story. Hat er sich am Donnerstag war es, oder? Die Schulter ausgerenkt, das müssen doch. Ja.
Ja, am Donnerstag beim Jubeln sich die Schulter. Also es ist eh schon erstaunlich gewesen, eigentlich, dass er alle Tage gestartet ist. Wir haben ihn dann auch mal gefragt, wie es eigentlich geht. Und er hat eigentlich nur gesagt, dass er beim Langlaufen halt seine Schulter nicht ganz nehmen kann zum Sprinten. Aber eigentlich fand ich, sah es eigentlich relativ stabil aus alles. Und er hatte wohl auch keine Schmerzen. Also war schon ein bisschen erstaunlich.
Es war mal wieder viel Drama um ihn auf jeden Fall. Er hat, glaube ich, auch ziemlich komische Sachen dann gesagt, nachdem er die Schulter ausgekugelt hatte am Donnerstag, irgendwie von wegen, er weiß noch nicht, wie es jetzt alles weitergeht und also so über die ganze Saison gesprochen und dass er ja vielleicht Schluss macht und dann am nächsten Tag ist er am Start gestanden und ist um Sieg gesprintet. Also bei ihm ist schon immer so ein, er versucht da immer die Erwartungen an ihn ein bisschen zum Dämpfen. Klar, er hat immer das, er muss immer gewinnen, weil wenn man so oft gewinnt, dann gibt's nur ein Ziel. deswegen versucht er, glaube ich, da mal über so ein paar Schlagzeilen auch ein bisschen die Erwartungen zu dämpfen. Das hat man ja auch schon gemerkt. Er hat ja auch wieder gesagt, dass er wie lange er immer krank war und nicht trainiert hat. Und er weiß nicht, ob er in eine passable Sprungform kommt. Und ja, das hat man jetzt ja wieder gesehen. Also ich glaube, das darf man immer nicht ganz zu ernst nehmen, was er da sagt.
Ja, es kommt mir ein bisschen vor wie die jetzt die letzten zwei Jahre weniger, aber davor immer die Lewis Hamilton Taktik. Oder das war doch immer das Ding, dass der über den Funk gesagt hat, boah, ja, Auto ist gar nicht so gut, im Reifen gar nicht so gut. Und dann hat er alle zersägt. So ein bisschen, wie sagt man, alles ein bisschen runterspielen.
Ja, es ist, glaube ich, einfach so diese so ein psychisches Ding, oder, auf einen selber, wenn man so ein bisschen die Erwartungshaltung drückt, dass man halt einfach ein bisschen entspannter rangehen kann. Aber eigentlich hat er das, glaube ich, nicht nötig. Mit so vielen Weltcup-Siegen da, ich glaube, da die Rekorde von ihm, die wird eh niemals jemand mehr einholen. Deswegen glaube ich, eigentlich könnte er generell ein bisschen gelassener sein. Also ich glaube, ich oder wir wären, glaube ich, ein bisschen gelassener als er. Genau wie der Julia sagte, sowas beim Massenstart in einem Rennen, wo er eigentlich einfach nur ins Ziel laufen muss und dann, ob er jetzt 10 Sekunden Rückstand hat oder jetzt 0,3 Sekunden Rückstand hat, ist wirklich völlig egal, wenn er dann 153 Meter springt. Also, und das weiß er ja selber. Und ihm geht es dann einfach so um die Ehre und er muss immer allen beweisen, er ist der Beste, er ist der Beste. Und da kann er nicht entspannt sein. Ich glaube, ein anderer Athlet wird halt einfach schauen, dass er sicher ins Ziel kommt und weiß, okay, er verlässt sich auf seine Stärke, er gewinnt dann das Springen und dann ist auch gut. Also ich glaube, er hätte ja mit einer Minute Rückstand ins Ziel laufen können. Also das sind dann da dann irgendwelche Spielchen in der Loipe anfangen und da irgendwie noch mit Risiko in die Abfahrt gehen oder jetzt mit dem Juli da so einfach zusammenrauschen, das ist einfach so unnötig eigentlich. Vor allem, wenn man solche Stärken hat wie er, aber ich glaube, da setzt es bei ihm einfach aus. Da hat er ein bisschen einfach, er ist einfach extrem ehrgeizig.
Was ihn natürlich auf der anderen Seite natürlich auch auszeichnet. Also das darf man natürlich nicht vergessen.
Das wollte ich gerade sagen, ist ja schon auch was sich so bei Athleten dieser Kategorie durchzieht. Einfach dieser unbedingte, und wenn es um nichts geht, dieser unbedingte Wille, alle kaputt zu machen einfach. Also querbeet Michael Jordan, Serena Williams, wo auch immer du hinschaust, aber das ist bei Leuten, die so abreißen und in dieser Regelmäßigkeit irgendwie gewinnen, zieht sich das doch irgendwie so ein bisschen durch, oder? Diese Art von Mentalität.
Ja, auf jeden Fall. Und er will es halt auch, glaube ich, immer so ein bisschen beweisen, dass er mit der beste Läufer ist. Es ist ihm ganz, ganz wichtig, weil man sieht das halt oft nicht, wenn er vorne herläuft, dass er wirklich so ein guter Läufer ist. Und ihm ist es, glaube ich, persönlich wichtig, dass er nicht abgestempelt wird dafür. Er ist ein Spezialspringer, der bei den Kombinierern mitmacht. Das ist vielleicht irgendwo verständlich und natürlich will man da auch weit vorne landen. Ich denke, für mich wäre es jetzt auch nicht schlechter gewesen, wenn ich nicht als erstes ins Ziel kommen wäre im Massenstart, weil dann hätte ich vielleicht nicht von seiner Luke fahren müssen. Aber da geht es natürlich mir auch um die Ehre, da sprinte ich dann schon noch für den, immerhin den Teilsieg.
Fürs Best-Gear-Trikot.
Ja, genau. Und ja, aber da sind wir eh wieder bei dem Format.
Lässt du ihm nicht durchgehen, dass er auch noch der bessere Langläufer ist.
Ja, genau so. Da geht's dann.
Aber das hat ja Johannes Rützek gerade nach dem Wochenende.
Was?
Das beste Skier-Trikot.
Ach so, ja. Ja, stimmt. Ja, aber es ist halt, was ich sagen wollte, das ist halt beim Massenstart dann auch nochmal, wenn man da als bester Läufer dann als letzter springen muss von der Luke von besten Springer, ja, da hat man sich dann auch nicht so viel dabei gedacht, oder? Über die Reihenfolge, wie man startet, weil es macht ja dann sehr wenig Sinn.
Ja, man wurde eigentlich extrem bestraft für das, dass man Erster geworden ist im Lauf und das war halt, also man muss halt dann eigentlich nach dem Lieber, sieht man ja, muss man diese drei Luken wieder hochgehen oder zwei, was es waren, weiß ich nicht genau, aber halt eben auf der Schanze ist dann so ausschlaggebend, ob man halt mit dem halben Meter mehr oder weniger halt über den Vorbau drüber kommt und von eben seiner Luke hatten da ich die wenigsten eine Chance. Wenn man dann sieht, ein Lampard ist dann auch nur noch in Anführungszeichen 134 gesprungen. Denke, da muss man dann auch mit ein bisschen mehr Gefühl vielleicht wieder halt den guten Läufern dann eben auch noch wieder eine Chance geben.
Vor allem, wenn man so denkt, dann müsste man den Langlauf, den Massenstart eigentlich so starten, dass der beste Springer als letztes losläuft und sich erstmal durchkämpfen muss.
Ja, Ja, aber das ist beim Skispringen so ein bisschen, ich meine, für alles andere findet man mehr oder weniger Kompensationsmöglichkeiten an äußeren Einflüssen etc. Aber diese Kiste, okay, jetzt kommen die letzten 5, die letzten 10, da sind ein, zwei dabei, da müssen wir runtergehen, sonst wird es gefährlich und man zieht alle mit. Das ist noch nach wie vor noch nicht so ganz geklärt, wie man das noch fairer gestalten könnte. Außer man macht es wirklich für jeden Einzelnen.
Ja, man nimmt das bei uns zum Beispiel, wir haben ja diese Best Jumper Trophy, da gibt es ja eine Wertung und dann kann man ja sagen, okay, man springt nach der Reihenfolge. Also ich glaube, da wären schon Möglichkeiten da, speziell beim Massenstart jetzt, wo es dann extrem ist. Ich glaube, beim normalen Wettkampf ist es irgendwo okay, dass man sagt, wenn man im Gesamtweltcup so weit vorne ist, dass man dann auch von der unteren Luke springen muss. Das gehört halt dann auch dazu, wenn man ein guter Kombinierer sein will. Aber beim Massenstart speziell, da bestraft es halt, wenn jetzt jemand ein extrem guter Läufer ist und kein so guter Springer, ist es halt doppelt bestraft, weil hat man eh schon ein Format, wo man eigentlich nicht viel rausreißen kann im Laufen und dann muss man auch noch von der untersten Luke fahren. Also das ist ja dann die doppelte Bestrafung, aber ich glaube da, das haben wir jetzt schon oft gesagt und unsere Trainer haben das auch schon angemerkt, aber ich glaube, die zwei Massenstarts, die wir dieses Jahr noch haben oder vielleicht einen, hoffentlich nur, da wird es glaube ich so bleiben, wie es jetzt ist.
Eine Sache noch, ganz kurz, zu Jarl Magnus Rieber. Wir haben das auch schon mal besprochen, aber für alle, die vielleicht neu dabei sind und weil ich mehrfach jetzt auch darauf angesprochen wurde, an euch beide, warum, also nach dem Schanzrekordsprung von Jarl Magnus Rieber, warum ist der Mann nach wie vor nordischer Kombinierer und nicht Spezialspringer?
Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, wegen Olympia. Ich denke, er will auf jeden Fall eine Olympia-Einzelmedaille. Am besten denke ich natürlich die goldene. Oder er hat bisher Silber in Pyeongchang 2018. Ich glaube, seine einzigste Olympia-Medaille. Und ich denke, das wird auf jeden Fall sein großes Ziel sein, vermute ich. Und ja, ich glaube, Kombination ist halt eben eine sehr große Traditionssportart. Und da sagt er halt, ich glaube, in der was zu gewinnen, ist natürlich schon sehr einfach sehr viel wert für ihn. Zumal hat er, denke ich, auch extrem viel Zeit einfach investiert in sein Training. Also er war ja vor, sage jetzt mal, 5, 6 Jahren auch noch nicht der begnadetste Läufer zum Beispiel. Und hat dann natürlich auch extrem viel Zeit jetzt in die Sportart reingesteckt und deshalb würde er sich da eben nicht einfach, entscheiden und einfach zu den Springern gehen. Und ja, wie gesagt, er hat da, denke ich, den Ansporn für Olympia da nochmal Gas zu geben und natürlich eine Heim-WM in Trondheim jetzt dann nächstes Jahr, wo ich natürlich auch denke, dass er da sehr, sehr heiß sein wird. Und ich denke, wenn er da sehr gut abschneidet, dann macht er sich schon doch auch ein bisschen unsterblich in Norwegen vor heimischem Publikum.
Ja, und ich glaube auch, also auf der einen Seite finde ich es eigentlich cool, dass er auch immer diese ganzen, er wird ja selber am öftesten darauf angesprochen, wieso machst du den Sport? Und es hält ja unseren Sport in allen Ehren, wenn er sagt, ja, er hat früher am Anfang hat er mal gesagt, Skispringen ist ihm zu langweilig, war seine Begründung. Und da war er noch gar kein so guter Läufer. Also da war er auch noch nicht, hat er noch nicht alles dominiert. Und ja, ich glaube, er ist so ein guter Läufer auch, das muss man auch einfach sagen. Und er ist einfach der perfekte Kombinierer. Und wieso sollte er Skispringer werden? Also aus unserer Sicht, ich kann mich nicht in seine Lage versetzen, aber es ist ja einfach ein viel schönerer Sport, den wir machen.
Punkt.
Deswegen, ja. Ganz genau. Und
okay, deswegen machst du ja auch Sport.
Ja, genau. Und er hat sich das rausgesucht, weil er gerne langläuft, er das Training liebt, die Wettkämpfe liebt. Er liebt ja auch das Mann gegen Mann. Deswegen ist er auch so stark da. Und ich glaube nicht, dass er nur weil er im Skisprung mehr Geld verdient, jetzt zum Skisprung wechselt. Also ich finde das auch, also einen Grund außer Geld gibt's ja eigentlich nicht. Ist einfach so. Klar, die Vierschanzentournee steht über allem. Aber vielleicht kann es ja auch so mal mitspringen als Kombinierer. Man weiß es ja nicht. Wenn die Norweger Platz haben, dann kann das ja auch sein. Oder vielleicht, wenn er wirklich alle seine Ziele erfüllt hat, dass es doch mal probiert. Aber ich glaube, da ist er einfach zu gern nordischer Kombinierer. Und das finde ich auch, das ist ja auch gut für unsere Sportart. Auch wenn er alles gewinnt und vielleicht manchmal es dann ein bisschen langweilig macht.
Bevor wir vielleicht noch auf die beiden anderen Ruka-Sportarten schauen. Du hast vorhin mehrfach das Wort gefallen, da könnte man gelassener sein. Was mich natürlich noch brennend interessiert, Eriks erstes Wochenende als quasi Bundestrainer. Wie gelassen war der denn?
Als quasi Bundestrainer.
Ja, ich glaube, er hat mal auf jeden Fall einen gelassenen Eindruck gemacht, aber ich denke, dass er innerlich auf jeden Fall nervös war. Ich denke, es waren schon ein paar andere Sachen und vor allem auch die Athleten, eben seine Athleten ist dann zum ersten Mal uns quasi im Wettkampf zu sehen, war natürlich schon was anderes, glaube ich, natürlich für ihn, aber so an sich war es eigentlich alles wieder relativ normal. Man hat ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Seine Stimme hat auf jeden Fall auch ordentlich gelitten von Freitag bis Sonntag. Also ich hoffe, er regeneriert sich wieder bis pünktlich Lillehammer. Er hatte natürlich auch außenrum einfach viel zu tun. War auch natürlich überall immer mit beim Skitesten und so. Also der war schon auch gut auf Trab. So richtig oft eigentlich hat man eigentlich gar nicht gesehen, so fand ich. Deshalb, er hat, glaube ich, schon gut was zu tun gehabt das ganze Wochenende, aber ich glaube, er hat es gut überlebt, bis eben auf seine Stimme.
Ja, aber darum frage ich eben, weil ich habe auch die Interviews gehört und dachte mir, da muss er vielleicht noch ein bisschen trainieren. Hermann Weinbuch hat es besser hinbekommen, danach noch bei Stimme zu sein und trotzdem zu schreien währenddessen.
Ja, der Hermann hatte natürlich auch etliche Jahre Übung, das muss man schon sagen.
Ja, das stimmt, ja.
Und ich fand es eigentlich, wie es der Juli gerade schon sagt, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ich habe mir während dem Wochenende und auch bis jetzt noch gar nicht Gedanken drüber gemacht, wie war jetzt das erste Weltcup-Wochenende mit Erik. Es war einfach normal. Also es war jetzt kein, natürlich vielleicht die Ansprache vom Hermann ist was anderes, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, irgendwie unser Konzept war jetzt anders. Ich glaube, was man gemerkt hat, seine Stimme und halt, er hat 110% gegeben auf jeden Fall. Er hat Skitestet, er hat alles gemacht, also ich glaube, es war auf jeden Fall anstrengend für ihn. Und ich glaube, wenn er mich so springen sehen hat oder auch manche anderen, hätte er vielleicht gern selber einmal angeschnallt, weil das hätte er vielleicht auch noch hinbracht. Ja, er war schon immer sehr erfolgreich auf der Schanze, das muss man schon sagen. Aber ich weiß nicht, ob er auf dem Trainerpodest gestanden ist und dacht hat, okay, ich hab's doch auch mal hinkriegt. Oder er hat nichts gesagt, aber aus seiner Perspektive war es vielleicht, da hätte er sich vielleicht oder hätte er sich sicher ein paar Meter mehr gewünscht. Und ja, ich glaube aber trotzdem, dass es jetzt kein schlechter Start für ihn war.
Vielleicht, wenn ihm zu langweilig wird, führt er ja ein, dass man Sprungski zukünftig wie Langlaufski testet.
Langweilig wird es dem, glaube ich, nicht.
Nein, ich glaube, er hängt sich voll rein und ich glaube, viele freie Minuten bleiben ihm nicht, dass er dann noch irgendwas zusätzlich machen kann.
Wie zufrieden war er denn mit eurer Mannschaftsleistung? Ich habe nur gelesen, Side Fact, es war das erste Auftaktwochenende ohne deutschen Podestplatz seit 1998.
Ja, ich glaube, das habe ich heute auch schon irgendwo gelesen. Aber ja, also ich denke, ja, er war so lala zufrieden. Also ich denke jetzt, wenn ich jetzt nur von mir spreche, meine Sprungleistung war jetzt nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe eher so gedacht, dass ich vielleicht in dem Bereich einfach vom Rettenegger, Lampard oder so auf jeden Fall gut mitspringen kann. Und das ist mir halt einfach nicht so gut gelungen. Deshalb, auf der Schanze dann halt, wenn man dann einfach zu weit hinten startet, auch eben schon bei dem Compact Race, ich denke, wenn ich da schaffe, so bei einer halben Minute oder so zum Starten, dann kann ich da gut auch vorne mitlaufen. Aber eben auch bei den zwei anderen Rennen, da war einfach meine Sprungleistung einfach zu unstabil. Zumal die Schanze natürlich mit dem wenigen Anlauf halt nicht viel oder halt einfach keine Fehler verzeiht. Ich denke aber durch die Bank war, ich glaube im Laufbereich war es recht ordentlich eigentlich von allen. Klar, wir haben nur einen Terence, der war jetzt aber glaube ich die letzten drei Wochen auch krank, bei dem war es noch nicht so gut. Durch die Bank war es, ja, bei uns ist halt die Messlatte ja immer relativ hoch, wenn wir halt keinen Podest haben oder eigentlich oder nicht gewinnen, dann ist die Aufmerksamkeit bei unserer Sportart jetzt nicht so riesig. Deshalb stehen wir jetzt da erstmal natürlich ohne Podest nach dem Wochenende. Hört sich dann immer recht schlimm an, aber ich denke, jetzt kommen dann viele Kleinschanzen, die Saison ist dann nur lang, wo dann auch die Abstände eben nach vorne nicht mehr so groß sind und wir natürlich uns auch im Springen weiter verbessern werden und auch oder uns auch verbessern wollen werden, uns auch zeigen wollen. Und ja, deshalb bin ich dann eigentlich schon recht zuversichtlich, dass es dann in den nächsten Wochen sich alles dann einfach ein bisschen wieder einstellt und normalisiert. Und dann denke ich, werden wir auch geschlossen als Mannschaft wieder um die Podestplätze mit rumkämpfen. Und zudem ist ja vor Weihnachten Ramsau, das mag ja der Kollege Geiger ganz gern. Also schauen wir mal.
Ja, also ich glaube auch, dass natürlich war jetzt kein Podest dabei. Also der Erik war ja auch nicht am Start. Ich glaube, der hat die letzten 10 Jahre da auch viele Podests davon geholt. Klar, der Juli hat natürlich unglaubliche Vorleistungen gebracht und war letztes Jahr auch extrem gut. Das so zum Wiederholen wie letztes Jahr ist natürlich extrem schwierig. Aber klar, da hat vielleicht noch nicht alles 100% passt im Springen und auf der Schanze muss es 100% passen im Springen, sonst hast du keine Chance aufs Podest. Also da kann man keinen Abstand mehr reinlaufen. Natürlich beim Compact wäre das möglich gewesen, speziell für mich auch. Aber ich war an dem Tag, ich habe alles riskiert dann auch. Ich bin dann auch ziemlich eingegangen, weil ich halt dachte, okay, wenn ich eine Chance habe aufs Podest, dann kann man dem Wochenende das an dem Tag und habe dann alles riskiert. Ist sich nicht ausgegangen, aber so ist es halt manchmal. Und ja, da hätten einfach 2, 3 Plätze weiter vorne, hätte ich einfach starten müssen. Und beim Juli genauso. Und ja, wie gesagt, man kann dieses Wochenende nicht also ich glaube, wir sind am Springen gut drauf. Sicher, jemand wie der Manu ist vielleicht unter seinen Möglichkeiten blieben. In der Vorbereitung ist er enorm gut gesprungen. Aber ich habe schon oft gesagt, der Kusumo startet immer alles bei Null. Und in Lillehammer sieht es dann meistens schon wieder deutlich anders aus. Also ich glaube, wir können trotzdem mit Selbstbewusstsein zu den nächsten Wettkämpfen fahren, auch wenn es jetzt noch von den Ergebnissen her noch nicht perfekt gelaufen ist oder noch nicht so, wie es auch unser Anspruch ist.
Juli, weil wir beim Finzi haben wir natürlich schon öfter drüber gesprochen, aber bei dir jetzt Thema Skispringen, jetzt über dieses Wochenende hinaus, vielleicht auch über die Vorbereitung und insgesamt, wo du gerade stehst, wie happy bist du mit dem Springen? Nochmal, weil du es ja selber schon angesprochen hast, du warst ja gerade letztes Jahr schon da sehr gut dabei mit den Top-Leuten, Lampata, Yamamoto, die anderen Österreicher etc.
Ja, also ich hatte ja eigentlich einen guten Sommer schon im Springen. Ich bin halt wieder relativ früh und relativ schnell eigentlich gut ans Fliegen gekommen. Das hat sich eigentlich alles relativ ähnlich angefühlt wie letztes Jahr. Und dann war es natürlich, zum einen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es natürlich den Skandinaviern und auch die Österreicher waren schon früher in Kusamo oben oder konnten in Lillehammer komplett auf Schnee springen. Wir sind da eben nur nach Garmisch ausgewichen, wo es, ja, sage jetzt mal, das war okay zum Springen, aber da war dann die Vorbereitung, sage jetzt mal, in dem Sprungbereich jetzt nicht vielleicht ganz optimal. Wir hatten halt nur schlechtes Wetter dazu, das ist dann natürlich nur Pech, deshalb bin ich es da nicht mit vielleicht der super Vorbereitung oder der perfekten Vorbereitung wie die letzten Jahre eigentlich immer nach Kusamo gefahren. Und ja, zudem habe ich auch trotzdem wieder versucht, jetzt dieses Jahr eben auch im November jetzt noch ja sehr viele Stunden eben auch zu machen im Ausdauerbereich, weil halt bei uns sind dieses Jahr so viele Kleinschanzen, wir haben richtig eigentlich was vor uns und da wird's richtig hart. Und jetzt, nachdem natürlich dieses Flurverbot auch noch kommt, werden die Rennen 100% bei nassen Bedingungen viel länger. Deshalb habe ich da natürlich auch einen Fokus auch noch gut drauf gelegt, dass ich halt eben meine Ausdauerstunden noch einfach zusammenkriege, auch im Sommer schon. Und vielleicht ist das jetzt eben so ein bisschen ein Ding, wo mir jetzt halt das Feingefühl jetzt speziell in Kusamo eben nur ein bisschen gefehlt hat. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das sich jetzt eben mit dieser, wenn man jetzt wieder in den Wettkämpfen drin ist, in diesem Rhythmus, jetzt dann eben auch mit dem Trainingslager in Lillehammer dann nächste Woche nach dem Weltcup, dass ich mich auf jeden Fall wieder in eine gute Sprungform eben bringen kann, dass ich da auf jeden Fall auch ganz vorne wieder ja mit rausstarten kann und dann vielleicht auch meine Stärken wieder ausspielen kann.
Ja, man muss das auch mal ein bisschen relativieren neben dem Kusamo, dass man da vorne ist, da muss halt wirklich alles 100% passen und dann einfach so ein paar Kleinigkeiten nicht passen, dann reicht es halt für eine ordentliche Platzierung, aber halt nicht, dass man dann auf dem Podest landen kann. Speziell, wenn es so wie dieses Jahr ist, wo halt ein Rieber, ein Lampater, ein Rettnecker und auch ein Grabak, wo alle so gesprungen sind, das hat es die letzten Jahre auch nicht gegeben, dass da wirklich 4 Leute so konstant auf so einem Niveau gesprungen sind. Also ich glaube, so Platz 2 und 3, da gab es dann schon mal noch Kämpfe von Leuten, die von etwas weiter hinten kommen sind. Und das war dieses Jahr halt, da waren die einfach besser, das muss man einfach sagen. Und ich glaube, auf so einem Niveau sind nicht so viele gesprungen in den letzten Jahren beim Saisonstart. Das muss man schon sagen, die haben sich einfach vielleicht ein bisschen anders vorbereitet wie wir.
Es gab ja schon auch ein paar Regeländerungen diesen Sommer im Skispringen, die ja vor allem dir, Finzi, in der Vorbereitung einige Probleme bereitet haben. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen irgendwie.
Ja, klar, das Thema mit den Regeländerungen, das hat mich schon lange beschäftigt im Sommer, aber da bin ich ja jetzt eigentlich, an dem hat es, glaube ich, wirklich nicht gescheitert. Ich habe mein Setup dann schon gefunden und ja, meine Sprünge waren einfach nicht gut genug, das kann man so sagen. Hat noch nicht ganz gereicht, dass ich da mal wirklich weiter springen kann. Man muss auch einfach dazu sagen, auf der Schanze machen dann halt so eine Kleinigkeit, machen dann schon mal 10 Meter aus. Also wer die Sprünge auf der Schanze sieht, die Flüge, der sieht ja auch, okay, die sind so flach über dem Boden und da macht dann halt einfach 5-6 Zentimeter mehr Höhe, machen dann halt wirklich mal 10 Meter aus. Also das kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber wenn man so mal einen Sprung von Domen Preots anschaut in Kuusamo.
Ich wollte gerade sagen, außer du heißt Domen Preots, dann fliegst du auch mal 60 Meter lang irgendwie 30 Zentimeter beim Boden.
Ja, genau, aber das sind halt eben, das macht auf der Schanze enorm viel aus, weil die Flugkurve so ist. Deswegen sind das dann eben so viele Meter, die dann einem flöten gehen, obwohl man jetzt keinen katastrophalen Sprung gemacht hat. Also das war jetzt nicht so, dass ich jetzt richtig schlecht gesprungen bin. Das sieht dann vielleicht auf der Ergebnisliste so aus, aber ich bin jetzt nicht komplett unzufrieden und da hatte ich auch schon Jahre, wo ich, also ich bin jetzt war schon so oft in Kuusamo und ich glaube, ich kann das auch ganz gut einordnen, jetzt, dass ich sage, das war jetzt nicht von der Platzierung, von der Weite war es jetzt nicht gut, aber das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt komplett weg ist und keine Chance mehr hat.
Eigentlich hat der Finzi immer seine Standardweite in Kuusamo.
Ja, also, aber die habe ich,
die Grundweite,
die hab ich nicht mal erreicht. Aber die hat ja, so ein bisschen mehr hat es vielleicht gereicht, aber ja.
Ist das der Start einer Kampagne für deinen individuellen K-Punkt?
Ja, genau.
Aber gefühlt warst du dieses Jahr im Springen auch näher dran in Ruka als letztes Jahr. Also so kam es mir zumindest.
Klar, an der weißen Brille.
Ja, das war an meinem.
Und dem neuen Helm,
ich habe optisch ein bisschen nachgebessert, jetzt alles in weiß. Deswegen hat es noch nicht ganz verlampert, das Weite gereicht, aber zumindest schon mal die Anzugfarbe, die stimmt.
Die hebst du dir für Oberst.
Ja, genau.
Noch ganz kurz, weil wir es jetzt gar nicht präzisiert haben und die Coco und ich über den Sommer auch verzweifelt teilweise versucht haben herauszufinden, was denn sich genau ändert. Nochmal in aller Kürze, was meinst du denn mit Regeländerungen?
Es gibt also zum einen einmal die Standhöhe quasi wurde verändert, also quasi wo der Schuh quasi draufsteht, gibt es eben so einen kleinen Schuhkeil, diese Höhe wurde reglementiert auf 5 Zentimeter. Ja, auf 5 Zentimeter. Dann gibt es eben nur so Schuhkeile oder so Wadenkeile, wo man sich hinten in den Schuh reinmacht. Das hat man auch reglementiert auf 3 Zentimeter und das sind halt, ja, sage jetzt mal, früher sind sie extrem dick gesprungen, speziell diese Wadenkeile, war für einen Springer, sage jetzt mal, besser auf Geschwindigkeit zu kommen oder man konnte ein Stück mehr vorne rausspringen.
Jetzt hat man das quasi, gefährlicher.
Ja, und das hat man jetzt halt unbedingt reglementieren wollen, weil es das doch auch ein bisschen ausgeartet ist von der Dicke her. Und eben halt einfach diese Standhöhe, wo der Schuh quasi draufsteht, das hat man auch reglementiert. Das war es eigentlich klar, und dieser 3D-Scanner, wo viele drüber geredet haben, das haben wir natürlich auch gemacht und auch Spezialsprung, wo sich jetzt quasi der Schritt, also eigentlich ganz einfach erklärt, der Stoff zwischen den Füßen einfach ein bisschen verringert hat, sodass, ja, so versucht man
mit
quasi.
Füßen meint der Beine, für alle, die nicht aus Oberstdorf kommen.
Beine. Beine, ja.
Klassiker.
Ja. Sodass man eben ja die Fläche versucht, da ein bisschen zu verringern. Ich denke, speziell bei Spezialsprung hat man das letztes Jahr gesehen, dass sie halt ja bei leichten Aufwind oder bei leichten Windveränderungen halt extrem weggeflogen sind. Wenn man da an Stefan Kraft zum Beispiel in Vickersund zum Beispiel denkt, und da hat halt die Jury einfach zu wenig Spielraum, dort irgendwie einzugreifen. Und das war, ja, auf der einen Seite sieht es dann, für uns Sportler sieht es dann spektakulär aus, oder fühlt sich bestimmt dann auch gut an, weil es eigentlich wie ein Flugzeug dann ausschaut, wenn man da so weggleitet. Aber auf der anderen Seite halt für die Jury halt einfach nicht zu steuern, und dann machen halt schon einfach kleinste Veränderungen im Wind oder so, machen dann halt einfach, ja, 10, 15 Meter aus oder vielleicht sogar 25, 30 auf einer Flugschanze. Und ich denke, das ist einfach für die Jury dann nicht richtig steuerbar gewesen.
Ja, gerade bei den Spezialspringern war das letztes Jahr ein großes Thema. Also ich glaube, ein Bild, was vielleicht im Kopf geblieben ist, Timmy Seitz in Willingen war es, oder?
Willingen, ja.
Ja, ja. Richtig.
Zu der Standhöhe noch eine Frage. Ist das die Reaktion darauf, dass es, ich weiß nicht, ob es nur letztes Jahr, die letzten ein, zwei Jahre, einige gab, die ganz ohne Auflagekeil hinten gesprungen sind?
Nein, das, also ich glaube, die offizielle, also ich weiß gar nicht, was die Aussage war, wieso das reglementiert war. Das Problem ist nicht, dass es zu nah drauf war, sondern dass es zu hoch war. Also dass man dann so hoch hinten drauf standen ist wie auf hohen Schuhen, dass man dann halt, wenn man aufkommt, dass man dann nach vorne fallen kann schneller. Und in Planica war ja bei uns, bei dem einen Wettkampf war die Schanze ja so schlecht präpariert und da gab es ja dann echt einige Stürze und da haben sie dann damit argumentiert, dass da die Standhöhe zu hoch war. Was natürlich, wenn die Standhöhe zu hoch ist, fliegt man schneller nach vorne, aber an dem Tag lag es an der Präparation der Schanze. Das war offensichtlich, aber da hat man halt eine Ausrede gesucht.
Wollen wir einmal kurz in Ruka bleiben, aber Sportart wechseln? Wir haben nämlich auch Nachrichten bekommen.
So, das erste Weltcup-Wochenende ist schon wieder geschafft und es ist irgendwie schon verrückt. Man steht jedes Jahr wieder in Ruka und denkt sich, krass, es ist schon wieder ein Jahr vorbei und man steht schon wieder hier und es beginnt alles wieder von vorne. Und auch dieses Jahr war Ruka eigentlich wie immer. Bedingungen waren recht gleich und es war wieder richtig kalt. Ich fand, Freitag und Samstag war es eigentlich noch ganz okay, aber am Sonntag war es dann schon wieder ganz schön kalt und wir haben uns im Voraus dann gut Gedanken gemacht, was wir alles anziehen oder haben alle Wärmepads auf unsere Zehen geklebt und die Überschuhe zum Teil gar nicht ausgezogen. Und ich muss sagen, dann ging es bei mir dieses Jahr echt erstaunlich gut. Und nach dem Rennen haben wir das dann alles auch gleich an die Jungs weitergeben. Bei denen wurde es dann doch auch nochmal deutlich kälter wie bei uns. Und die haben sich dann Gott sei Dank auch nochmal alle vom Rennen umzogen. Und ich glaube, die haben es dann auch alle ganz gut überstanden. Aber so die Kälte in Ruka ist immer echt ein harter Start in die Weltcup-Saison. Ansonsten war ich eigentlich wirklich zufrieden mit meinem Start in die Saison. Mein größtes Ziel war eigentlich irgendwie, einen soliden Start hinzulegen. Und ich glaube, gerade mit den zweiten Distanzrennen ist mir auf jeden Fall gelungen. Klar, beim Sprint ist dann doch immer wieder ärgerlich, wenn es dann so knapp nicht für die Top 30 reicht. Aber ja, die Saison ist nur lang genug und ich glaube, dass die Richtung auf jeden Fall stimmt. Und auch so das gesamte Team war, glaube ich, vor allem mir Mädels sehr zufrieden. Und die Jungs, ich denke, das wird jetzt von Woche zu Woche auch noch mal besser.
Das sagt Pia Fink über den Auftakt in Ruka. Finzi, Juli, was habt ihr von den Langläufern verfolgen können? Was habt ihr mitbekommen?
Ich glaube, natürlich verfolgt man da alles. Also wir wohnen da ja direkt wir haben aus dem Fenster rausgeschaut und haben die Langläufer bei im Wettkampf laufen sehen. Also da bekommt man natürlich alles mit. Und ja, ich glaube, die, wie Pia schon sagt, die Mädels hatten einen guten Start. Speziell die Katha und die Vicky mit guten Ergebnissen. Bei den Männern war es, da war es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Was natürlich, das Feld war auch wieder unglaublich nah beieinander bei den Männern. Das war schon einfach ganz hart. Wenn da irgendwas nicht ganz passt, dann ist man halt gleich mal durchgereicht. Und man muss auch sagen, der Friedrich Moch war jetzt nicht am Start, auf dem natürlich die größten Hoffnungen liegen, weil er einfach ein enormes Potenzial hat. Aber ich glaube jetzt, das war jetzt das erste Wochenende und die haben ja wirklich extrem viele Wettkämpfe jetzt noch. Die haben ja das Skandinavien-Tour jetzt und ich glaube, da kann man jetzt auch noch nicht zu viel reininterpretieren.
Ja, ich glaube auch die Katha Henning hat, glaube ich, auch alle Wettkämpfe gemacht wieder an dem Wochenende. Und ich glaube, sie hat schon nach dem Sprint, glaube ich, gesagt, dass sich ihre Beine nicht mehr so gut anfühlen. Und dann ist natürlich, glaube ich, speziell jetzt natürlich auch bei der Kälte natürlich extrem, glaube ich, bei dem 20er speziell nur gewesen am Sonntag.
Ja, da haben wir über Jesse Diggins haben wir gerade schon gesprochen. Wenn wir einmal kurz zu den Männern gehen, sag mal, Mr. Klabo, wo war er denn?
Nicht auf seinem gewünschten ersten Platz auf jeden Fall.
Letztes Jahr hat er ja noch alle drei Rennen gewonnen in Ruka.
Ja, und es ist ja auch also für ihn sein Anspruch, wie er sagt. Und er hat jetzt sogar eine Pause aus dem Weltcup angekündigt, dass er er kämpft nicht um den 16. Platz, da kann was nicht stimmen und er geht jetzt aus dem Weltcup raus und trainiert lieber in seiner Hütte und kommt dann zurück, wenn er wieder in Form ist.
Er hatte ja auch noch Corona kurz vorm Weltcup-Auftakt und hat selber gesagt, wie du gerade schon erwähnt hast, vielleicht kommt er in Östersund zurück, vielleicht aber auch erst in Trondheim. Er muss sehen, was sein Körper hergibt und was in seinem Körper passiert. Jedenfalls braucht er jetzt erstmal viele Trainingskilometer.
Ja, also ich denke, ja, also klar, er hat natürlich den Anspruch, denke ich, auch jedes Rennen halt zu gewinnen. Man hat es, glaube ich, schon im Sprint dann im Finale gesehen, dass irgendwie nicht fast zu 100% zusammenpasst. Und klar ist natürlich, wenn man kurz davor Corona hat, ist natürlich, denke ich, sehr, sehr schwierig. Ich glaube jetzt sogar der Poroma hat auch Corona und ich glaube, die Jonna Sündling hätte jetzt auch noch Corona bekommen. Also ich glaube, das ist jetzt dann schon wieder ein bisschen ein Thema im Langlaufbereich. Ich glaube, wenn man so viele Stunden trainiert, dann auch ja bei der Kälte, dann ist man dann doch im Hotel eben mit sehr, sehr vielen Leuten und ich denke, da sind die dann einfach auch noch ein Stück nicht anfälliger, würde es nicht, oder ja, vielleicht einfach doch ein Stück offener, einfach für so Infektionen. Und ja, ich denke, da müssen die auf jeden Fall extrem vorsichtig sein. Und zudem hat der Kleber natürlich nächstes Jahr, glaube ich, seine wichtigste Saison. Deshalb denke ich, wird er da jetzt kein großes Risiko mehr eingehen.
Aber man kann vielleicht festhalten, zum Langlauf, die 20er jeweils waren schon actionreich. Über die Frauen haben wir schon gesprochen, auch krass für die Amis. Also Rosie Brandon auch noch auf 3. Und bei den Männern, es ist ja gar kein Problem, wenn Kläbo mal nicht liefert. Es findet sich immer irgendein Norweger. Am Ende das Duell Jan Thomas Jensen gegen Michael Novak fand ich auch sehr entertaining.
Richtig cooles Rennen. Man muss zum Jan Thomas Jensen noch dazu sagen, er durfte nur starten, weil Schur Röthe erkältet war. Sonst hätte er gar nicht starten dürfen, weil er nicht gut genug ist für einen Weltcup. Aber jetzt hat er ja was anderes bewiesen. In Norwegen, Distanzherren ist, glaube ich, so das krasseste Team. Die könnten 30 Leute starten lassen. Also das ist schon unglaublich. Und ja, was uns zwei persönlich riesig gefreut hat, unser alter Kollege Mika Vermeulen aus Österreich, Julian, sein Jahrgang. Mhm. Er war noch Kombinierer bis vor 3 oder 4 Jahren. Der hat richtig abgeliefert, war während dem Rennen auch in der Führungsgruppe, war zu zweitmal ausgerissen mit dem Nyenget, mit dem Sieger vom Samstag. Also der hat schon richtig abgeliefert und ist dann auch noch auf dem 4. Platz gesprintet. Also das war richtig cool anzuschauen. Und ja, da sieht man, dass sein enormer Fleiß und sein Talent dann doch irgendwann mal sich auszahlt.
Ja, es war ziemlich perfekt. Die sind, glaube ich, in die letzte Runde oder in die vorletzte. Dort hatten wir dann gerade waren wir kurz vor unserem Wettkampfsprung, also haben wir die Herren eigentlich gerade noch gesehen, wie sie am letzten Anstieg hoch sind. Und ja, ich glaube immer was, oder ist immer ja ziemlich krass, da die Herren zum sehen, wie es da den letzten Anstieg dann hochgeht. Und also war auf jeden Fall sehr cool und sehr spannendes Rennen.
Ich glaube, jeder, der die Runde in Kuusamo kennt, dieser letzte Anstieg, das ist schon was ganz Besonderes. Aber bei uns sind da, wenn mehrere zusammen sind, coole Sprintentscheidungen. Aber ja, man hat es auch wieder gesehen, wie die Männer da hoch sind. Das war schon also unglaublich. Das sind schon brutale Leistungen. Und ja, das ist einfach, wenn man das live vor Ort sieht, das ist schon nochmal was anderes. Das macht schon Eindruck.
Ja, und für Mika Vermeulen ganz kurz, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, aber glaube ich auch ganz gut, weil der sich, glaube ich, schon so ein bisschen hat nachsagen lassen müssen in Österreich. Okay, der hat immer die Klappe offen, liefert bisher aber nicht so krass. Also er kam so von medialer Seite wohl teilweise. Und dann tut sowas natürlich sehr gut
für ein Ergebnis. Ja, definitiv. Aber man muss ja auch dazu sagen, er wohnt jetzt in Lillehammer und trainiert da in einer Trainingsgruppe. Und ja, klar, in Österreich, das Langlaufteam, das wurde in den letzten Jahren immer kleiner und kleiner. Ich glaube, da war das dann für ihn schon die richtige Entscheidung, da wirklich auf eigenen Füßen zu stehen und dann, ja, das konsequent anzugehen. Und ich glaube, wenn man in Lillehammer wohnt, hat man einfach die besten Trainingsbedingungen. Und ja, das sieht man jetzt. Und ja, wen es interessiert, wer ein bisschen mehr erfahren will über ihn und seine Trainingssituation, kann sich mal seinen neuen Podcast anhören, der Skirius Problems heißt er.
Und ja, das ist mal Cross-Promo.
Ja,
habe ich auch schon angehört.
Es ist sehr entertaining auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, da erfährt man auf jeden Fall über die norwegische Langlaufszene einiges, falls es ein paar Nerds gibt, die das interessiert.
Besonders erfolgreich war ja auch das Wochenende für die deutschen Skispringer. Ich fand die Aussage von Andy Wellinger nach dem Wochenende ganz amüsant, der gesagt hat, ja, eigentlich waren wir vor Ruka alle so auf demselben Niveau und wir wussten nicht ganz, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ob das einfach nur heißt, dass wir halt alle weit weg sind. Aber es hat sich ja zum Glück das Gegenteil herausgestellt. Was habt ihr da mitbekommen?
Ja, also es war schon brutal. Wir haben uns ja auch die Quali angeschaut, wo der Wellinger schon gewonnen hat. Also das waren schon überragende Sprünge. In dem ersten Wettkampf war es ja ein richtiger deutscher Block eigentlich. Es war ja eine deutsch-österreichische Meisterschaft schon fast. Und sie sind einfach auch Pius Paschke, also an der, man braucht eigentlich gar niemanden so extrem rausnehmen, die sind alle einfach richtig, richtig gut gesprungen. Ich denke, es war auch einer der besten Spezialsprungwettkämpfe, was es so gibt eigentlich. Also man sieht selten so viele Leute, sagen jetzt mal, so cool über Hillside springen, alle mit perfektem Telemark und natürlich von den deutschen Boss natürlich mannschaftstechnisch natürlich schon überragend. Natürlich auch viele Leute, wo sich jetzt zurückgekämpft haben, ein Stefan Laie, ein Pius Paschke, ein Martin Hamann, auch ein Junge jetzt mit dem Philipp Raimund, wo dann natürlich dabei ist. Und auch natürlich der Andi Wellinger, die wo alle wieder drauf aufgezeigt haben, dass sie natürlich wieder voll da sind. Und es war auf jeden Fall sehr schön anzuschauen. Also die Sprünge sahen alle richtig, richtig, richtig gut aus. Da gab es eben nur den einen Österreicher, der einfach auch nochmal in einer anderen Welt unterwegs war.
Ja, also ich fand's auch, also ich habe schon gedacht, dass die Deutschen starten in Kusama meistens ganz gut rein. Also sind in Kusama immer ganz gut, auch wenn das jetzt nicht der Start war. Aber dass es so geschlossen, so stark sinkt, das war richtig beeindruckend. Das fand ich schon, ja, das war cool anzuschauen. Und also auf jeden Fall, was mich extrem gefreut hat, Pius Paschke, erstes Podest mit 33. Also das ist was, eine richtig coole Geschichte. Und auch von Martin Hamann hat es mich gefreut und auch von Stefan Laie, die einfach, ja, die letzten Jahre war das Team im Spezialsprung schon dann immer so ein bisschen, da hat sich dann immer nicht so viel getan von den Athleten, wie durchgemischt wurde. Und das war einfach, ja, cool zum sehen, dass da die wieder richtig dabei sind und auch, ja, um Sieg und die vorderen Plätze mitspringen können als geschlossene Mannschaft. Ich glaube, da haben sie richtig gut gearbeitet.
Ja, vor allem gerade die Jungs, also die haben ja noch eine halbe Weltreise hingelegt, quasi auf dem Weg jetzt dahin. Oder ich glaube sogar im Herbst jetzt noch Conti Cups in Übersee gesprungen. Also das war ja irgendwie auch eine ganz wilde Reise von letzter Saison jetzt dahin. Sehr schöne Geschichte.
Ja, ich glaube, das waren alles halt auch so Qualifikationswettkämpfe, wo sich natürlich auch ein Pius oder glaube ich ein Stefan da zeigen müssen, aber also man hat auf jeden Fall gesehen, sie haben sich ja auch verstärkt, eben mit dem Ronny Hornschuh und dem Andi Mitter natürlich oben mit drin. Und ich denke, die zwei haben natürlich dann auch, Stefan Horngacher denke ich auch, ein bisschen geholfen, einfach die von unten wieder schön eigentlich aufzubauen. Und jetzt natürlich mit so einer geschlossenen Mannschaft und so einer geschlossenen Stärke dann Kusama am Start zu stehen und mit dem Ergebnis kann man da, glaube ich, ja, also sehr zuversichtlich auf jeden Fall weiterfahren nach Lillehammer.
Und ich glaube, die Nominierung der Mannschaft, was ja schon ein Thema war, dass Markus Eisenbichler nicht nominiert wurde. Ich glaube, die Fragen dazu, die sind jetzt alle beantwortet.
Ja, das auf jeden Fall. Ich wollte sagen, nur einmal noch kurz die Statistik am Samstag, das Springen. Von den Top 12, 6 Deutsche, 4 Österreicher, 1 Japaner und 1 Slowene. Aber das ist schon eine Ansage. Und die nächste Frage ist, kriegt Stefan Kraft diese Saison vielleicht über seine Karriere betrachtet vielleicht irgendwie mal in dem Ausmaß den Respekt, den er verdient? Weil das, ich finde das schon, das können die natürlich deutlich besser beurteilen, aber über so eine lange Zeit trotzdem, auch in schlechten Saisons, trotzdem immer wieder brutale Sprünge dabei zu haben, diese Konstanz, ich im Skispringen so nirgendwo gesehen, über so eine lange Zeit.
Ich glaube, dass, wie du schon sagst, er kriegt natürlich kriegt er Anerkennung, aber vielleicht nicht, die er verdient, weil er hat jetzt 100 Proteste oder 101, ich weiß nicht, was am Sonntag das war.
Das 100.
Und er hat einfach ja alles gewonnen und vor allem er ist Weltrekordhalter und 100 Proteste. Also ich glaube, da muss man ihn mit den Größten des Sports jetzt schon also rechnen. Ich glaube, da gibt es gar keine Diskussion, wenn man jetzt einfach nur auf die Statistik schaut. Und ich glaube, das haben viele natürlich einen Gregor Schlierenzauer oder so im Kopf, wo er halt dann vielleicht noch mehr Siege hat. Aber ich glaube, diese Konstanz im Skisprung ist einfach was es nicht gibt normal. Ich denke, eine Sportart, die von einem Jahr aufs andere sind oft mal ganz andere Athleten vorne. Ich glaube, das gilt schon anzuerkennen. Und ich glaube, da kann man nur einen Hut davon ziehen. Und er ist auf jeden Fall schon eine lebende Legende.
Ja, auf jeden Fall.
Thema Legenden, noch was fürs Herz. Wer hat am Sonntag den Wettbewerb eröffnet? Mika Ahonen.
Ja, und dein Hero Simi Ammann.
Sieh mir ab, im zweiten wieder. Durchgang. Hallo! Ja. Und er springt immer noch wie 2010. Ich finde, das müsst ihr mir noch kurz erklären, wie das funktioniert. Der passt sich ja vom Stil her nicht an, oder? Der springt immer noch wie, ja, Vancouver. Wie funktioniert das?
Ja, ich glaube, er ist da ein extremer Tüftler halt, und ich glaube, ihm macht es halt einfach Spaß. Ich glaube, er hat auch einfach Lust, da mit der Truppe, mit den Schweizer Skispringern, da einfach eben mit dabei zu sein. Die haben natürlich auch wieder ein ganz, ganz cooles Team. Jetzt der Gregor Despanten oder dem jungen Remo Imhof, natürlich. Und ich denke, er hat halt da einfach nur Lust, da beim Weltcup-Zirkus dabei zu sein, und tüftelt, glaube ich, nach wie vor nur an seinem Schuh rum. Aber wie man sehen, wird er ja immer wieder belohnt, und solange es ihm natürlich viel Spaß macht, ist er, glaube ich, im Weltcup-Zirkus ein sehr, sehr, sehr gesehener Sportler.
Ja, und er nimmt es ja selber auch mit Humor. Ich glaube, er hat vor der Saison gesagt, ja, ich bin quasi der einzige Amateur im Weltcup. Also Skispringen, auch wieder Action. Das, was mir jetzt sonst noch aufgefallen ist, bei wem es noch überhaupt nicht läuft, sind die Polen. Da sieht es irgendwie gar nicht so gut aus gerade.
Ja, das haben wir uns auch gedacht. Speziell ja Kamil Stoch, also war es bei mir extrem auffällig. Den Sprung habe ich eben ein paar Mal gesehen. Ich fand auch, dass er gar nicht so schlecht immer aussah, aber irgendwie kommen sie nicht aufs Weite. Und David Kubacki fliegt nicht so richtig weg, wie es ja die letzten Jahre waren. Piotr Süla auch nicht. Ich glaube, ja, der Trainer, der Turnbichler, hat auch schon gesagt, dass es ein sehr schwieriges Wochenende für ihn war. Ja, ich glaube, die haben da auf jeden Fall noch was zu tun, aber ich denke, die haben auch einen vollen Fokus dann natürlich ja, auf die Vierschanzentournee. Und ich denke, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, und da werden sie sich, denke ich, gut drauf vorbereiten. Und da bin ich mir relativ sicher, dass da speziell auch mit den Polen wieder zu rechnen ist.
Ja, die Frage ist, ob mit den Deutschen zu rechnen ist oder ob wieder nach Engelberg Schluss ist. Aber da wollen wir jetzt mal noch nichts verschreien.
Jetzt warten wir erstmal ab, was bis Engelberg passiert und dann.
Das stimmt, ja. Bis dahin kann er schon.
Dann werden die Medien auf jeden Fall wieder genug Druck machen.
Was mich noch kurz interessieren würde, weil er sonst einfach komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Ich habe, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, aber zufällig gesehen, Technical Delegate in Ruka beim Skispringen war Andreas Bauer. Habt ihr den getroffen?
Ja, also ich habe ihn beim Essen im Hotel getroffen, und ja, er ist immer eben von der FIS als technischer Delegierter immer wieder mit dabei, steht quasi oben mit auch bei den Trainern. Ich denke, da greift die FIS halt einfach auf eben viel Erfahrung halt zurück. Er war auch schon bei etlichen Springen dabei, hat eigentlich, glaube ich, alles erlebt, was man im Skispringen so erleben kann. Und ja, ist natürlich schön, denke ich, wenn man immer wieder ein heimisches Gesicht auf den Weltcup-Stationen sieht.
Ja, da freut man sich, und ich glaube, er macht das auch gern. Er ist da einfach wieder gern dabei in dem Weltcup-Zirkus, und ja, also das ist, glaube ich, einfach ein cooler Job, und das sind einfach schöne Orte, wo er dann dabei ist, so wie jetzt in Kusamo. Ich glaube, da wenn man die Bilder gesehen hat, da wäre jeder gern dabei, und da als technischer Delegierter hat er da auf jeden Fall alles im Griff.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, das bringt uns noch dazu, aber das werden wir dann nächste Woche wahrscheinlich eher besprechen, dass bei den weiblichen Skispringerinnen schon wieder was los ist. Es gibt schon wieder einen neuen Bundestrainer. Oder das heißt schon wieder, jetzt den zweiten nach Andi Bauer. Aber das besprechen wir dann vielleicht nächste Woche, wenn die dann auch springen. Wir haben festgehalten, alle Extremitäten sind noch dran. Es ist nicht zu kalt. Ihr seid alles in allem ganz zufrieden und könnt es auch sein, auch wenn es zum ersten Mal seit langer, langer Zeit keinen Podestplatz gab in Ruka.
Ja, da fällt mir übrigens gerade noch was ein, wo du Ruka und kalt gesagt hast. Ich erinnere mich gerade an den Folgentitel von vor 2 Jahren. Da war es nämlich noch kälter. Da hieß
kalt, kälter, Ruhkalt.
Ganz genau. Ja.
Stark. Ich weiß es noch. Starkes Erinnerungsvermögen. Was mich noch zu dem Punkt bringt, Finzi. Jetzt machen wir diesen Podcast, glaube ich, im 4. Jahr. Coco, also ich weiß ja nicht, hast du irgendwie ein Selfie mit dem Weihnachtsmann bekommen? Ich nicht.
Ich habe gewartet. Oh, ich habe das ganze Wochenende drauf gewartet, und du hast es wieder nicht gemacht.
Ich habe es jetzt zum dritten Mal versprochen und noch nicht gemacht. Oh. Nächstes Jahr liefere ich.
Ja, ja. Aber Enttäuschung, Finzi. Da arbeiten wir noch dran. Nächstes Jahr probieren wir es wieder.
Bevor wir diese Folge jetzt schließen, müssen wir natürlich noch mal kurz über den deutschen Biathlon-Erfolg am Wochenende sprechen.
Ach, selbstverständlich. Entschuldigung. Klar.
Habt ihr da was mitbekommen oder habt ihr irgendwas live gesehen oder nachgeschaut?
Ja, also der, wie gesagt, bei uns in der, wir haben in einer Hütte zu dritt gewohnt, der Juli, der Manu Feist und ich, da läuft natürlich der Fernseher den ganzen Tag und da läuft Wintersport, ist eh klar. Und da haben wir das natürlich mitbekommen. Und also Roman Rees und Justus Strelo, das also Chapeau, ich glaube, das, ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, der das vielleicht nicht ganz für Möglichkeiten hat, dass das jetzt so schnell geht mit einem Weltcup-Sieg. Aber ja, allen Respekt. Ich glaube, das war ein richtig cooles Wochenende für sie und ja, was Einmaliges.
Ja, ich denke, glaube auch so, mit enorm guten Schießleistungen und auf der Laufstrecke waren sie richtig gut. Ich denke, nach Schuhschuhen waren sie ja doch vielleicht eben auch durch das Flur so ein bisschen verunsichert, aber das war jetzt eigentlich alles wie aus der Welt geschafft. Also läuferisch waren sie ja richtig, richtig gut dabei. Die Scheiben sind auch gut gefallen und ich glaube, das ist dann auch schon mal eine gute, ja, Grundvoraussetzung.
Das war, sie haben den Spieß umgedreht zu letzter Woche, wie es der David Zobel erzählt hat, dass es jetzt eigentlich nur noch norwegische Sechsfachsiege gibt, wenn die Ski so bleiben. Und ich glaube, jetzt haben sie gezeigt, dass die Deutschen auch das mal machen können, dass sie so gute Ski haben, weil Johannes Tines Bø hat ja auch keine Chance. Deswegen glaube ich, hat das Material passt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass an diesem Wochenende vielleicht die deutsche Technikermannschaft vielleicht mal kurz zur norwegischen Penisverlängerung rübergelaufen ist und gesagt hat, so Freunde, wer hat hier Hausaufgaben nicht gemacht? Oder zu Ole Erna Bjørndalen direkt, je nachdem, ob der Fall ja auch da war.
Vielleicht hat es diesen Ansporn gebraucht.
Ja. Aber mich würde mal interessieren, was Ole Erna Bjørndalen jetzt sagt, nach dem Wochenende.
Schreib ihm. Ja, vielleicht wollte er einfach auch nur anschieben.
Ich schreibe ihm mal.
Mach das. Ja, und natürlich, also zwei Sachen noch. Mich hat am Samstag schon, war ich beeindruckt. Coco, du kannst vielleicht nochmal besser einordnen. Von Philipp Navrat, der kurzfristig die Mixed Shuffle gelaufen ist und der im Sommer sich noch eigentlich verletzt hatte, Bänderriss und Mittelfußbruch. Und dafür aber crazy Laufleistung gezeigt hat. Und natürlich am Sonntag, haben wir es noch nicht drüber gesprochen, Franzi Preuß. Hui. Thema, ja, okay, die hört wahrscheinlich auf, das ist körperlich immer wieder schwierig. Und dann richtige Ansage erstmal.
Damit hat ja auch niemand rechnen können. Also gerade nachdem wir ja letzte Woche noch mit David Zobel gesprochen haben, der gesagt hat, okay, es gab intern schon auch so ein paar Diskussionen, nachdem sie nominiert wurde, obwohl sie halt in der Quali eigentlich wirklich nicht gut war, auch im Massenstart in Schuhschön eigentlich die schlechteste Deutsche war. Aber das war halt eben dieser Bonus, von dem wir letzte Woche gesprochen haben, den sie bekommen hat und den sie ja auch irgendwie am Wochenende verdient gezeigt hat.
Ja, ich denke, bei so Sportlern, wo schon länger dabei sind, die glaube, die können dann sich halt auch einfach nochmal, wenn es dann um richtig was geht, dann können sie sich einfach nochmal richtig pushen und ich denke, das hat sie auf jeden Fall gezeigt und ja, verdient da gelandet.
Ja. Wie geht's denn jetzt bei euch die nächsten Tage weiter?
Ja, wir genießen jetzt den Schnee, der gerade vom Himmel fällt, in Oberstdorf noch. Und am Donnerstag fliegen wir dann nach Lillehammer. Da stehen am Wochenende zwei Weltcups an. Und da bleiben wir dann noch ein paar Tage zum Training. Und ja, da genießen wir das Essen vom Uli wieder. Unser Koch, der ja auch schon im Podcast hier zu Gast war. Und ja, da freuen wir uns natürlich drauf und ich denke, danach steht dann der Weltcup im Ramsau an. Das ist für mich natürlich auch ein Highlight.
Da ist noch eine Frage an den Juli. Musstest du schon irgendwie anstrengende Interviews geben, seitdem es deine Schwägerin auch offiziell deinen Nachnamen trägt und dadurch vielleicht Medienvertreter irgendwie eine Verbindung herstellen? Oder bist dir das bisher noch erspart geblieben?
Ja, bei der Einkleidung gab es schon das ein oder andere Interview, wo ich dann doch ein bisschen auch verwirrt war oder die Journalisten, glaube ich, auch verwirrt waren und ich dann gleichzeitig auch verwirrt war. Aber ja, ich glaube, die Verwechslung, das wird nur ein paar Mal vorkommen, aber ich verweise da immer wieder auf meinen Bruder, also das kriegen wir relativ gut hin.
Sehr gut.
Ich glaube, da musste Katharina Schmid, ehemalige Althaus, aber schon mehr Fragen beantworten. Ja,
vermutlich.
Da bist du wahrscheinlich noch gut weggekommen.
Ja.
Juli, vielen Dank für deine Zeit. Wir wollen dich gar nicht, du schaust schon die ganze Zeit so zum Fenster raus. Siehst schon, du willst ganz dringend in den Schnee. Wir wollen euch nicht länger aufhalten.
Dringend mal das Gesicht in den Schnee halten.
Sehr gut.
Genau.
Dann mach das doch.
Juli, danke für deine Zeit.
Ja, vielen Dank.
Und dann hören wir uns nächste Woche. Und vielleicht findest du ja den Weihnachtsmann auch in Lillehammer. Wer weiß, Vinzi.
Ich mache ein Seilchen mit dem Uli, das zählt auch, glaube ich.
Das zählt auch, ja. Das ist unser Weihnachtsmann. Liebe Grüße an der Stelle mal wieder.
Vom Kaiserschmarrn am Sonntagabend schicke ich ein Bild durch.
Sehr gut, da freuen wir uns drauf. Sonst, wenn ihr uns was mitzuteilen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an team@shehappens.de oder meldet euch auf insta@she.happens. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns da, wo ihr uns hört, folgt, abonniert, wie auch immer. Oder ein paar Sternel verteilt, falls euch danach ist. Wir sagen vielen Dank fürs Lauschen und bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.
Ciao.